Also wir kommen jetzt zum Kapitel 4. Ich möchte es erst lesen. Sacharja Kapitel 4. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubbabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich: Die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubbabels sehen, die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zu rechten und zu linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm: Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Wir hatten im vierten Nachtgesicht, im dritten Kapitel, Jeschua gesehen und auch eine Botschaft an Jeschua, die auch einen Blick in die Zukunft beinhaltete. Im vierten Kapitel haben wir eine Botschaft an Zerubbabel und auch wieder einen Blick in ferne Zukunft. Wir sehen erstmal, dass der Engel wieder kam, der mit ihm redete und hat ihn aufgeweckt und ihm diese Vision gezeigt, die nächste Vision, und ihn gefragt: Was siehst du? Und er sieht einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Und in diesem Kapitel geht's um diesen Leuchter, um die Bedeutung von diesem Leuchter und um die Bedeutung der Ölbäume. Der Leuchter konnte im Alten Testament verschiedene Dinge symbolisieren. Ein Symbol des Leuchters war auf den Messias hin. Der Leuchter war ein Symbol für den Messias, für den Retter, der kommen sollte. Jesus selber bezieht sich auch darauf, wenn er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Das hat er nämlich bei dem Fest gesagt, wo dieser Leuchter auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Leuchter hat aber noch eine weitere Bedeutung. Und zwar ist der Leuchter auch ein Symbol für Israel. Israel wurde von Gott erwählt, um ein Licht zu sein für die Heiden, für die Länder um Israel herum. Sie sollten ein Volk von Priestern sein, die auch ein Segen sind für die anderen Völker. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dann fragen wir uns: Ist Israel das gewesen? Da möchte ich einige Stellen zu aufschlagen. Erstmal Hesekiel 5, Vers 5. So spricht Gott der Herr: Das ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder rings um es her. Aber es hat meine Rechtsbestimmungen frevelhaft widerstanden, mehr als die Heidenvölker, und meinen Satzungen mehr als die Länder, die rings um es her liegen. Denn sie haben meine Rechtsbestimmungen verachtet und sind nicht in meinen Satzungen gewandelt. Also hier sehen wir die Aussage: Israel hatte eine Berufung, Jerusalem hatte eine Berufung, und ist dieser Berufung nicht nachgekommen, sondern sie haben schlimmer gehandelt als die Heidenvölker um es herum. Wir haben auch eine Verheißung für die Zukunft, wie es in Zukunft sein wird. Und da sieht es etwas anders aus. In Jesaja 62 sehen wir, dass Israel eines Tages in der Zukunft diesen Auftrag erfüllen wird. Um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Hier eine Verheißung, dass Israel sehr wohl mal ein Lichtglanz sein wird, eine brennende Fackel sein wird und somit dieser Bestimmung, die Gott für Israel hatte, auch gerecht werden wird. Aber das wird erst in der Zukunft sein. In diesem Nachtgesicht von Zacharja, da sehen wir den Leuchter, der eben Israel darstellt, ganz aus Gold und die Lampen leuchteten und sie wurden auch versorgt mit Öl. Also haben wir hier eine Vision, eine zukünftige Vision von Israel, wie es errettet sein wird. Das Öl spricht für den Heiligen Geist und steht für Errettung. Es wird ein errettetes Volk sein und es wird ein Licht sein für die Heiden, für die Nationen. Im tausendjährigen Reich wird das geschehen. Es wird jetzt noch weiter darauf eingegangen. Ich möchte erstmal ganz kurz etwas zur Struktur dieses Leuchters sagen. Und zwar, es ist ein Ölgefäß obendrauf, über dem Leuchter, ist ein Ölgefäß. Und die sieben Lampen sind mit dem Ölgefäß verbunden durch Gießrohre. Und so wie es hier geschrieben steht, aber wir können es nicht hundertprozentig sagen, aber es deutet darauf hin, dass zu jeder Lampe sieben Gießrohre gehen, sodass wir insgesamt 49 Gießrohre haben. So jede Lampe ist durch sieben Gießrohre mit dem Ölgefäß verbunden. Und dann haben wir noch zwei Ölbäume, auf die später noch eingegangen wird. Aber offensichtlich sind die Ölbäume die Quelle des Öls. Aus den Ölbäumen, durch die Ölbäume gelangt das Öl in das Gefäß und durch das Gefäß oder von dem Gefäß gelangt das Öl zu den Lampen, sodass immer dafür gesorgt ist, dass die Lampen nicht ausgehen. Sie werden ein beständiges Licht sein, sie werden beständig leuchten. Und das steht eben dafür, dass Israel ein beständiges Zeugnis sein wird im tausendjährigen Reich. Wir haben jetzt hier 49 Gießrohre und das Buch Daniel war zu dem Zeitpunkt schon geschrieben, wo das Buch Zacharja geschrieben worden ist. Und im Buch Daniel lesen wir von den Jahrwochen. Und wir lesen von sieben Jahrwochen, in denen praktisch Jerusalem wieder aufgebaut wird. Die sieben Jahrwoche sind 49 Jahre. Und hier haben wir auch diese 49 Gießrohre in Verbindung mit dem mit diesem Leuchter, der hier steht. Er fragt jetzt den Engel, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herrscharen. In Haggai 2, Vers 4 finden wir eine ähnliche Aussage, und zwar eine Aufforderung an Zerubabel und auch an Jeschua, stark zu sein. Haggai 2, Vers 4, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester, und alles Volk des Landes sei stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Eine mutmachende Aussage eben, weiterzumachen, den Tempel aufzubauen und die Arbeit nicht ruhen zu lassen. Wir haben bereits in der Einführung betrachtet, dass die Arbeit 15 Jahre geruht hat und sie praktisch erstmal verhindert waren durch die Menschen, die dagegen waren, dass sie weiterbauen konnten. Jetzt wäre es wieder möglich gewesen, weiterzumachen, aber das Volk war nachlässig, das Volk hatte kein Interesse, weiterzumachen, und es mussten eben erst Haggai kommen und dann Sacharja, um dem Volk Mut zu machen, dass sie am Werk weitermachen. Die Aussage an Zerubabel ist, dass es nicht durch Macht und nicht durch Kraft geschieht, sondern durch meinen Geist. Macht steht auch für Heerscharen, steht für große Heere, die menschlich gesehen sehr viel erreichen können. Und Kraft steht auch für persönliche Kraft. Also weder große Heerscharen noch persönliche Kraft ist notwendig, sondern das Wirken des Geistes Gottes, um das zu vollbringen, um den Tempel wieder aufzubauen und dafür zu sorgen, dass praktisch der Tempeldienst wieder aufgenommen werden kann. Es ist der Herr, der dies ausführt. Er hat dafür gesorgt, dass es auch passieren wird. Das Problem liegt auch nicht bei Zerubabel, sondern das Problem liegt beim Volk. Das Volk muss dazu motiviert werden, dazu bewegt werden, weiterzumachen. Und diese Vision der zukünftigen Herrlichkeit Israels und der zukünftigen Herrlichkeit des Tempels ist ein Ansporn für das Volk, da nicht mutlos zu sein, sondern wirklich sich an das Werk zu machen. Wer bist du, großer Berg? Für Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Zerubabel war der politische Führer Israels zu dieser Zeit und ihm standen einige Hindernisse im Wege. Das eine, was jetzt hier gemeint ist natürlich mit dem Berg, sind die Völker oder die Nationen, die sich gegen Israel stellen. Ein Berg, das wissen wir aus verschiedenen Stellen, auch aus der Offenbarung, wenn symbolisch gebraucht, steht für eine Macht, für eine Kraft, für einen Thron, für einen König, für ein Reich. Hier, wenn wir ganz konkret die Situation anschauen, dann wissen wir historisch, dass Kambyses sich in den Weg gestellt hat. Er hat dafür gesorgt, dass die Arbeit am Tempel nicht weiterging, am Wiederaufbau Jerusalems nicht weiterging, und das Volk hat die Hände sinken lassen. Dieser Herrscher hat sich das Leben genommen und wurde gefolgt von Darius, und durch Darius war es dann wieder möglich, dass die Situation sich geändert hat und sie weitermachen konnten. Der Berg ist also wirklich wörtlich zur Ebene geworden. Wir haben natürlich auch den fernen Bezug. Das hatte ich schon erwähnt, dass die ganzen Nachtgesichte zwar einen unmittelbaren Zusammenhang und eine unmittelbare Auswirkung haben, aber sie dienen nur als Sprungbrett, um etwas Zukünftiges aufzuzeigen, was in Zukunft geschehen wird. Und in der Zukunft ist dann die eigentliche Erfüllung da. Wir wissen, dass damals Israel noch nicht dieser Leuchter war, von dem hier die Rede ist, sondern dass dieser Leuchter erst eben im tausendjährigen Reich sein wird, und erst dann werden auch die Berge verschwinden, die Israel unterdrücken oder die Israel bedrängen. Und wir wissen, dass auch das letzte Reich, das vierte Reich, das so anders ist als alle anderen Reiche, letztendlich dann von Jesus Christus beseitigt werden wird und von seinem Reich gefolgt wird. Zurück zu Zerubabel. Von ihm heißt es, und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Wie war es, als das Fundament gelegt wurde? Diejenigen, die das ursprüngliche Fundament des Tempels gesehen hatten, haben geweint. Sie haben gesehen, was für ein jämmerliches Fundament das ist im Vergleich zu Salomos Fundament und was für ein jämmerlicher Tempel daraus werden wird. Und somit war das mit großer Traurigkeit verbunden, als sie angefangen haben, den Tempel wieder aufzubauen. Aber der Schlussstein, der letzte Stein des Tempels darstellt und der praktisch die Fertigstellung des Tempels symbolisiert, wird unter dem Zuruf Gnade, Gnade mit ihm angebracht werden. Also der Tempel wird nicht unter Weinen fertiggestellt werden, sondern unter Gnadenrufen. Das wird auch in Vers 8 ausgedrückt. Und das Wort des Herrn erging an mich. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Also Zerubbabel bekommt hier diese Ermutigung, wirklich, dass das Problem nicht er ist, sondern das Problem woanders liegt, aber Gott wird dafür sorgen, dass die Probleme beseitigt werden und dass er selber, der dieses Haus gegründet hat, es auch vollenden darf. Und das ist eine große Ermutigung für ihn. Das wird dann auch die Bestätigung, dass der Herr der Herrscharen Zacharja zu ihm gesandt hat. Es war ja so, dass Propheten wurden nicht einfach als Propheten anerkannt, weil sie irgendwas vorausgesagt haben. Es war leicht, irgendwas Zukünftiges vorauszusagen. Ein Prophet konnte kommen und sagen, ja, in vielen, vielen Jahren wird dieses und jenes geschehen und Gott wird Israel wiederherstellen und so weiter. Aber das hat nicht ausgereicht, dass das Volk gesagt hat oder dass auch die das beurteilt haben, gesagt haben, er ist wirklich ein Prophet Gottes. Sondern jeder Prophet musste auch eine Prophetie weitergeben oder mehrere Prophetien weitergeben, die sich in naher Zukunft erfüllt haben. Und wenn die sich in naher Zukunft erfüllt haben, dann war die Bestätigung da, ja, er ist wirklich ein Prophet, der von Gott gesandt ist und somit kann man auch seinen fernen Prophetien trauen, auch sie werden in Erfüllung gehen. Und die Tatsache, dass Zerubbabel das Haus vollenden sollen, dass seine Hände es vollenden sollen und das dann auch eintritt, ist dann die Bestätigung, dass Zacharja wirklich ein Prophet Gottes ist und der Herr der Herrscharen ihn gesandt hat. In Vers 10, denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubbabels sehen, die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Zurück zu diesem jämmerlichen Fundament. Man könnte es wirklich als ein Tag geringer Anfänge bezeichnen. Ein Fundament, das nichts taugt und wie kann das was werden? Und so war die Einstellung von vielen, sie haben das angesehen und haben geweint und haben kein Vertrauen auf dieses Werk gehabt, weil es ein geringer Anfang war. Ein geringer Anfang war es aber nur in den Augen der Menschen. Ein geringer Anfang war es nicht in den Augen Gottes, der alles geplant hat und der dafür auch sorgt, dass es vollendet wird. Dieser Tempel, der hier gebaut wird, sollte noch groß werden. Er war zwar ursprünglich klein, aber Herodes hat ihn erweitert und sogar die Rabbis, die Herodes nicht gemocht haben, sie haben gesagt, wer den Tempel des Herodes nicht gesehen hat, der hat noch keine Schönheit in seinem Leben gesehen. Das ist ein weiterer Punkt, nicht nur, dass er nahe schön war, der Tempel, sondern der Messias sollte in diesen Tempel hineingehen. Er sollte in diesem Tempel erscheinen. Und somit ist auch die Herrlichkeit des Herrn gewissermaßen in diesem Tempel gewesen, nämlich als Jesus in diesem Tempel war, war seine Herrlichkeit auch dort. Und so hat Gott einen Plan gehabt und er hat diesen Plan ausgeführt. Der Plan sah am Anfang aus wie ein geringer Anfang, in den Augen der Menschen verachtet, aber den Tag geringer Anfänge soll man nicht verachten, sondern da auf den Herrn vertrauen. Die Augen des Herrn haben wir schon im Kapitel vorher gesehen, die sieben Augen, die auf dem Stein waren, stehen für die Allwissenheit Gottes, dass er überall alles sieht, alles weiß. Und diese Augen sehen praktisch auf das Senkblei in der Hand Zerubbabels. Das Senkblei diente dazu, nachzuprüfen, ob die Wände auch gerade sind und waren praktisch auch ein Werkzeug, das man nachher bei der Fertigstellung angebracht hat, steht jetzt für die Arbeit Zerubbabels. Zerubbabel mit dem Senkblei in der Hand ist bei der Arbeit am Werk des Herrn und Gott schaut wohlgefällig auf dieses Werk. Das bedeutet, dass diese sieben Augen darauf sehen. Gott schaut wohlgefällig darauf, wenn auch die Menschen nicht wohlgefällig darauf schauen. Die Augen des Herrn durchstreifen auch die ganze Erde und dieses Durchstreifen, dieses Wort haben wir schon betrachtet, nämlich in Bezug auf die Reiter, die die Erde durchstreifen. Und somit haben wir hier einen weiteren Hinweis auf die Aktivität Gottes, dass Gott die Erde durchstreift, um seinen Ratschluss zustande zu bringen. Er wird alles ausführen, so wie er es in dieser Vision, in diesem Nachtgesicht auch verheißen hat. Er ist der Ausführende und er ist letztendlich der Handelnde und seine Kraft und Macht steckt dahinter. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zu rechten und zu linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm: Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Hier kommen jetzt zum ersten Mal die Zweige ins Spiel. Es gibt offensichtlich noch zwei Ölbaumzweige, die in irgendeiner Weise mit den Röhren verbunden sind, und die Röhren fließen in das Gefäß, oder die Röhren sind mit diesem Ölgefäß verbunden. Somit sehen wir, dass das Öl vom Baum kommt und diese Zweige, die mit dem Baum verbunden sind, mit den Röhren verbunden sind und die Röhren dann mit dem Gefäß. Da sehen wir eben, dass irgendwie in irgendeiner Weise die Ölbäume mit dem Zustand oder mit dem brennenden Zustand Israels in Verbindung stehen. Die Ölbäume sorgen dafür, dass in dem Leuchter Öl ist. Und so sehen wir, dass mit der Wiedergeburt Israels die Ölbäume in Verbindung stehen. Er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Die Ölbäume sind also die beiden Söhne des Öls oder die beiden Gesalbten. Und diese beiden Söhne des Öls stehen in Verbindung mit der Errettung Israels. Und wir können hier, wenn wir jetzt hier bleiben, nicht weiter wissen, wer damit gemeint ist. Aber diese beiden Söhne des Öls werden noch woanders erwähnt, und zwar in Offenbarung Kapitel 11, ab Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach: Steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der 1/10 der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Hier werden diese beiden Zeugen bezeichnet als die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und in Sacharja haben wir gesehen, dass es die Söhne des Öls sind, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Also die gleiche Bezeichnung. Ich hatte gesagt, dass wir sowohl einen Bezug haben, der nah ist, und der nahe Bezug für diese beiden Ölbäume ist sicher Jeschua und Zerubabel. Die beiden standen nämlich für das Priestertum und für das Königtum und hatten eine wichtige Rolle eben, um das zu vollbringen, was jetzt unmittelbar dran war. Die Erfüllung aber, sehen wir in der Offenbarung, wird erst durch diese beiden Propheten sein. Diese beiden Propheten, die mit Vollmacht predigen und aus deren Mund Feuer geht und die Vollmacht haben über sämtliche Plagen. Es ist nicht gut, darüber zu spekulieren, wer die beiden sind. Es ist Mose und Elia und Henoch vorgeschlagen worden, als diejenigen, die die beiden Propheten sein könnten. Der Grund dafür, warum das gesagt worden ist, ist, dass die Plagen, die diese tun können, ähnlich sind wie zum Beispiel die Plagen Moses oder wie die Wunder Elias, beziehungsweise dass sowohl Elia als auch Henoch entrückt worden sind und deswegen wiederkommen werden. In Bezug auf Henoch lesen wir aber im Hebräerbrief, dass er entrückt wurde und dass er eben den Tod nicht gesehen hat. Und damit wird der Glaube auch in Verbindung gesetzt und er wird dargestellt als Glaubensvorbild. Das war eine Gnade, dass er den Tod nicht sehen musste. Und jetzt wird auf einmal zu ihm gesagt, er muss jetzt doch nochmal zurückkommen und doch noch sterben. Und ich denke, dass man die beiden Personen einfach als zukünftige Personen sehen sollte, die dann leben werden und eben dann diese Vollmacht bekommen werden von Gott, um diese Wunder zu vollbringen. Nun, wie stehen diese beiden im Zusammenhang mit der Wiedergeburt Israels? Das haben wir gerade gelesen, dass sie diese Wunder tun und dass sie sterben werden und auferstehen werden. Als Jesus Christus auferstanden ist, hat das jüdische Volk dieses Zeichen nicht angenommen. Sie haben Jesus trotzdem noch abgelehnt und lehnen Jesus bis zum heutigen Tag ab. Aber wir haben gelesen, dass in der Zukunft, wenn das geschehen wird, es wird so eindeutig sein und es wird von allen bemerkt werden, dass der Teil von Jerusalem, der noch übrig bleibt, Gott die Ehre gibt. Und wir wissen, dass es in der Mitte der Trübsalzeit sein wird. Sie werden 3,5 Jahre, nämlich in der ersten Hälfte der Trübsalzeit, weissagen und werden diese Zeichen vollbringen. Und in der Mitte der Trübsalzeit wird der Antichrist sie nicht mehr dort dulden und wird sie überwinden und wird sie umbringen. Und dann werden sie auferstehen und das wird von allen gesehen werden. Und der Rest der Stadt wird Gott die Ehre geben. Somit steht in Verbindung mit ihrem Dienst, mit ihrem Zeugnis und mit dem, was mit ihnen geschieht, die Errettung Jerusalems. Jerusalem, beziehungsweise ein Großteil von Jerusalem, wird in der Mitte der Trübsalzeit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen und wird dieses Zeugnis annehmen. Dieser Glaube, den Jerusalem dann haben wird, wird letztendlich auch sich weiter fortpflanzen und wird in den letzten 3 Tagen der Trübsalzeit mit dazu beitragen, dass ganz Israel errettet wird. Und somit stehen diese beiden Propheten im Zusammenhang mit der Errettung, mit der Wiedergeburt Israels. Auf der anderen Seite, wir haben gesehen, dass sowohl Priester als auch Prophet angedeutet werden durch diese Ölbäume. Und wir wissen, dass Jesus letztendlich selber der Leuchter ist und dass er Priester, König und Prophet ist. Im tausendjährigen Reich dann wird er selbst für dieses Symbol stehen, nämlich er selber wird die Quelle des Öls sein. Er ist auch vorher natürlich die wahre Quelle des Öls. Er hat seinen Geist eben gesandt und das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Aber in der Trübsalzeit werden diese beiden gebraucht, um eben Israel aufzuwecken oder sie werden mit dazu beitragen. Und im tausendjährigen Reich wird Jesus dann sichtbar da sein und auch die Quelle des Glaubens und der Kraft für das Volk Israel sein, so dass Israel alle Zeit ein Zeugnis sein kann während dem ganzen tausendjährigen Reich, so dass das Öl auch nicht nachlassen wird, sondern das Öl wird alle Zeit fließen und Israel wird leuchten. So, was können wir da noch für uns lernen aus diesem Text? Ich denke, es sind verschiedene Punkte. Ein wichtiger Punkt ist die Aussage, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Der Mensch ist geneigt, sich auf seine eigene Kraft zu verlassen, sich auf seine eigene Kraft viel einzubilden. Das geht so lang, bis er vom Herrn gedemütigt wird und durch die Gnade des Herrn erkennen darf, dass er nichts ist und dass er nichts kann, so wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können weder zum lebendigen Glauben an ihn kommen, noch können wir in Dienst für ihn tätig sein, wenn es nicht durch seine Kraft und durch seinen Geist geschieht. Deshalb betet auch Paulus, dass die Gläubigen durch den Geist Gottes gestärkt werden dürfen. Im Epheserbrief Epheser 3, ab Vers 14 lesen wir dieses bekannte Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Also hier der Wunsch des Paulus, dass durch die Herrlichkeit des Vaters, durch den Reichtum seiner Herrlichkeit, die Gläubigen durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen. Und der innere Mensch ist der neue Mensch, der bei der Wiedergeburt geschaffen wurde von Gott. Dieser neue Mensch, der soll immer zunehmen, der soll wachsen. Und dazu ist das Wirken des Heiligen Geistes notwendig, dass dieser innere Mensch gestärkt wird. Wenn der innere Mensch gestärkt wird, führt das zu Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Christus wird dadurch eben durch den Glauben im Herzen wohnen. Christus ist zwar alle Zeit da, es geht hier ja um gläubige Christen, für die Paulus betet. Jesus ist eigentlich schon in ihren Herzen und trotzdem wünscht Paulus, dass er durch den Glauben in den Herzen wohne. Es ist zwar so, dass er da ist und stellungsmäßig er uns auch niemals verlassen wird, das hat er verheißen, aber dennoch ist es so, dass wir nicht alle Zeit durch den Glauben mit ihm verbunden sind, sondern sehr oft leben wir eben in der eigenen Kraft und leben wir nicht durch den Glauben mit ihm. Er wohnt dann durch den Glauben in unserem Herzen und durch den Glauben haben wir die Gnade erfassen dürfen, haben wir ihn erfassen dürfen und durch den Glauben sind wir auch mit ihm verbunden und durch den Glauben nehmen wir diese Tatsache an, dass er in unserem Herzen wohnt. Durch den Glauben wird es dann Realität. Das führt dann dazu, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Das führt dazu, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein dürfen. Das bewirkt der Herr, der in unserem Herzen wohnt. Es kommt also auch nicht von uns. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Ja, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe, nämlich das Allumfassende, alles was Jesus ist, was Gott ist, und so die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist nicht ein bloßes verstandesmäßiges Erkennen des Christus, sondern es ist etwas, was uns erfüllt, was uns ausfüllt, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir wissen, dass der lebendige Gott in uns wohnt und trotzdem sollen wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, der innere Mensch soll so gestärkt werden im Herrn, in ihm, dass wir zum einen das im Glauben annehmen dürfen, dass er da ist, dass er durch seine Liebe uns erfüllt und dass es dann auch wirklich für uns Realität werden darf. Und das ist das Gebet des Paulus. Er wünscht eben, dass wir durch den Geist gestärkt werden, dass wir in Liebe gewurzelt sind, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und dass wir bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Und dieses Gebet, das uns so groß erscheint, wird noch übertrumpft durch Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt und diese Kraft vermag noch mehr zu tun, als was wir durch Gebete auszudrücken vermögen. Wir haben heute auch schon Apostelgeschichte gehört. Ich möchte nochmal Apostelgeschichte 1 aufschlagen, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Jünger können nicht einfach so hingehen und von Jesus Zeugnis geben, ohne diese Kraft, die sie empfangen durch den Heiligen Geist. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes werden sie befähigt, Zeugen zu sein bis ans Ende der Erde. Und die Missionare, die heute unterwegs sind und in der ganzen Welt ausgesandt sind, können nur ein Zeugnis sein, wenn es durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht und nicht durch eigene Kraft. Also das eine ist eben, es ist nicht durch menschliche Mittel, es ist nicht durch Heeresmächte, es ist nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch den Geist Gottes. Und das sollten wir uns immer vor Augen halten, auch wenn wir in ganz praktischen Leben, in ganz praktischen Dingen dem Herrn dienen wollen, dann sollte das durch die Kraft des Herrn geschehen und nicht durch die eigene Kraft. Dann in Bezug auf, wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Auch das ist etwas, was wir uns vor Augen halten dürfen. Jesus selber ist gekommen, er hat Knechtsgestalt angenommen, er hat eine sehr geringe Gestalt angenommen, er ist nämlich Mensch geworden und hat sich so sehr erniedrigt, er ist nicht in großer Herrlichkeit gekommen, in großem Prunk, wie ein König, der von allen gleich bewundert wird, sondern er hat selbst gesagt, ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlegen kann. So ist er in Demut gekommen und es war menschlich gesehen ein geringer Anfang. Aber in Gottes Augen, in den Augen des Herrn, war es natürlich kein geringer Anfang. Und man könnte auch seine Anfänge verachten, aber was ist nachher geschehen? Er ist mit Herrlichkeit gekrönt worden, er sitzt zu Rechten der Macht und alles ist ihm übergeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Dann auch die Gemeinde. Die Gemeinde hat angefangen mit einigen Jüngern, die sehr schwach waren, die sich sehr leicht haben abbringen lassen, als die Gefahr kam und als dann der Heilige Geist kam auf die Jünger und auf den Petrus, stand er auf und hat gepredigt mit Vollmacht, ohne Angst, dass ihm irgendetwas passiert. Er hat auch vor Regierungsgewalten Zeugnis abgelegt und hat keine Angst gehabt, dass ihm was geschieht oder dass er umgebracht wird, was ja letztendlich auch mit ihm passiert ist, sondern er hat eben in großer Kraft für den Herrn Zeugnis gegeben. Auch da könnte man meinen, es sind geringe Anfänge, aber der Herr hat sich darin verherrlicht. Auch in den Gemeinden heutzutage könnte man oft denken, dass da geringe Anfänge sind, wenn irgendwo was Neues entstehen darf, wenn Missionare einen Dienst tun oder eine Gemeinde entsteht, sieht es oft auch aus wie geringe Anfänge, aber der Herr kann sich da verherrlichen und am Ende wird er sich verherrlichen, denn die Gemeinde wird ohne Runzeln und ohne Flecken und herrlich vor Gott stehen. Auch wenn jetzt in dieser Zeit sehr viel Verführung in die Gemeinden eindringt und viel Falsches hineindringt, werden die wahren Gläubigen dann, die die wahre Gemeinde darstellen, vor Gott stehen und herrlich sein. Jesus selber hat es gewünscht in Johannes 17, dass diese Herrlichkeit eben, die er hat, dass die auch den Seinen gegeben wird und dass die Seinen diese Herrlichkeit sehen dürfen. Ein weiterer Punkt und der dritte Punkt meiner Anwendung, dem ich dann auch schließen möchte. Bei Zerubbabel sehen wir, dass Gott das, was er anfängt, auch vollendet. Er hat dafür gesorgt, dass das Fundament gelegt wird und er sorgt auch dafür, dass der Schlussstein gelegt wird. Das, was er anfängt, das vollendet er auch. Und diese Aussage sehen wir auch im Neuen Testament, im Philipperbrief. Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. In jedem Gläubigen hat der Herr ein Werk angefangen. Er hat ihn zu sich gerufen, er hat ihm seine Herrlichkeit vor Augen gestellt, hat ihm die eigene Sündhaftigkeit aufgezeigt und hat ihm seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, geschenkt. Er hat ein Werk angefangen. Jetzt könnte man meinen, wenn viele Schwierigkeiten kommen, die sich dem entgegenstellen, wenn Dinge kommen, die vom Eigentlichen ablenken, vom Herrn ablenken, wenn Nöte kommen, wenn Versuchungen kommen, könnte man meinen, diese Dinge könnten dazu führen, dass das Werk unvollendet gelassen wird, dass jemand zum lebendigen, rettenden Glauben an den Herrn kommt und dann auf der Straße zum König stirbt und nicht beim König ankommt. Das würde dann dieser Aussage hier widersprechen. Wenn Gott ein gutes Werk anfängt, wenn wirklich ein Werk der Gnade an einer Seele geschehen ist, dann würde dieses Werk auch vollenden. Er wird es tun. Er hat es angefangen und was er anfängt, vollendet er auch. Und Paulus hat diese Zuversicht in Bezug auf die Philipper. Er weiß, Gott hat ein gutes Werk in ihnen angefangen und er wird es auch vollenden, so dass die Philipper nicht eines Tages vom Glauben abfallen und vom Herrn nichts mehr wissen wollen oder in die Welt zurückgehen, sondern er wird dafür sorgen, dass sie auch beim Herrn ankommen werden. Und somit ist die ganze Errettung ein Geschenk, das der Herr anfängt und das der Herr vollendet. Der Anfang der Errettung, dass jemand den Herrn erkennt und ewiges Leben bekommt, wird vom Herrn geschenkt und auch das Erreichen des Zieles wird von ihm geschenkt. Und keiner, der wirklich erneuert worden ist, der wirklich das ewige Leben hat, wird dieses Ziel verfehlen, sondern es gilt grundsätzlich, dass wenn der Herr es anfängt, es auch fertigstellen wird. Und das darf für uns eine große Zuversicht sein, dass der Herr, der das Werk der Gnade in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Und da dürfen wir glauben und vertrauen, und wenn auch viele Hindernisse in dem Weg sind, diese Hindernisse, die werden durch die Gnade des Herrn zur Ebene werden und alle Berge werden von ihm hinweggeräumt und beiseite gestellt und so dürfen wir einmal bei ihm sein. Er ist der gute Hirte und der gute Hirte ist deswegen ein guter Hirte, weil er gut auf seine Schafe aufpasst. Er passt sehr gut auf sie auf und würde er auch nur eines verlieren, könnte man ihm nachher vorwerfen, dass er nicht gut aufgepasst hat, sondern er hat sich um die Schafe nicht gekümmert. Aber er sagt selbst, er kümmert sich um die Schafe, er lässt sogar sein Leben für die Schafe. Und somit kümmert er sich auch um das Schwächste seiner Schafe und auch das Schwächste wird er mit Freuden ans Ziel bringen und alle werden wir uns gemeinsam beim Herrn freuen und ihm alle Ehre geben, dass er es vollbracht hat und dass er als der Hirte unserer Seelen uns ans Ziel gebracht hat und das Werk, das er angefangen hat, auch vollendet hat.